ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Sven Plöger. Einen schönen guten Morgen.
Ja, hallo Nicole. Tag.
Und wer vielleicht ganz genau hinhört, hört so ein bisschen Vogelstimmen, das Wasser. Wir könnten jetzt raten lassen, wir haben es eben schon verraten. Wir sitzen nämlich draußen auf der Donau Adlerbastei in Ulm. Sven Plöger muss man nicht vorstellen. Du bist zum beliebtesten deutschen Wettermoderator gewählt worden. Seit 1999 sitzt du regelmäßig in den deutschen Wohnzimmern mit der Wettervorhersage. Das Wetter heute hast du perfekt ausgesucht.
Ja, selbstverständlich. Als wir damals besprochen haben, vor einem Dreivierteljahr, dass wir das heute machen, habe ich schon an allen Stellschrauben gedreht, dass es auch hinhaut. Ich sitze übrigens nicht in den Wohnzimmern. Ich muss immer stehen vor der Wetterkarte. Aber die anderen, die dürfen sitzen.
Das wäre mal was Neues, oder? Wetter im Sitzen?
Ja, wobei, ich brauche ja meine Bewegung. Ich habe ja, jeder, der mich da schon mal gesehen hat in den letzten 24 Jahren, hat festgestellt, ich A, sehe aus, wie ich aussehe und B, ich brauche Dynamik. Und das kann ich im Sitzen nicht. Ne? Und im Stehen, da kann ich rumlaufen, da kann ich dann so Drehbewegungen machen, die mich fast zum Umfallen bringen. Und übrigens noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man es noch so ein bisschen knarren hört. Du hast eben gesagt, wir sitzen auf der Donau. Auch da könnte man sich jetzt Gedanken machen, wo sitzen die? Wir sitzen ja auf dem Boot auf der Donau. Ich glaube, das ist wichtig. Und da gibt es so einen Steg und dadurch, dass hier ein paar Wellen sind, knarzt der so ein bisschen.
Das hört man nämlich auch im Hintergrund. Gut, dass du es sagst, denn die SWR1-Hörerinnen und Hörer sind auch herzlich eingeladen. Die Ersten sind schon da. Also, wenn Sie uns gerade hören, kommen Sie vorbei. Das ist die Gelegenheit, Sven Plöger persönlich kennenzulernen. Und du bist ja begeisterter Wahl-Baden-Württemberger, kann man glaube ich sagen, seit 30 Jahren inzwischen hier. Was hat dich als geborener Rheinländer, als Bonner hierher geführt?
Das ist sehr einfach. Männer rennen meistens Frauen hinterher. So war das auch bei mir und meine Frau und ich, wir haben uns in Nordrhein-Westfalen, wir kommen beide aus Nordrhein-Westfalen, sind da geboren. Ich bin also ein Rheinländer, in Bonn geboren. Und dann haben wir beide aufgrund ihres Arbeitsplatzes uns nach Ulm bewegt und sind hier wirklich im sehr positiven Sinne hängen geblieben. Also ich würde fast sagen, ich brauche Ulm mittlerweile. Es ist eine ganz, ganz tolle Stadt mit ganz liebenswerten Menschen und einer tollen Donau und auch gerade im Sommer nicht zu heißen Verhältnissen. Also wenn dann andere manchmal so stöhnen, boah, jetzt 34 Grad, da haben wir dann in Ulm 27 und dann freue ich mich schon wieder.
Du hast das Solarboot gerade angesprochen, hier Anlegestelle Adlerbastei. Ist das etwas, was du als Ulmer, als Ulm-Söfflinger, muss man sagen, du wohnst in Söfflingen. Ist dir das hier bekannt?
Söfflingen.
Ich korrigiere. Der Sauerländer macht gerne immer ein kurzes Ö.
Ganz genau, der Sauerländer, du bist ja Sauerländerin, ich habe das auch gelernt, der macht Söfflingen und wir machen Söfflingen. Und das war bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch eine eigene Stadt, wurde dann eingemeindet, aber da war ich noch nicht dabei. Und jetzt hast du noch eine Frage gestellt.
Genau, die Frage war, ist dir das bekannt? Warst du schon mal hier auf dem Solarboot?
Ja, ich war tatsächlich schon mal drauf, das ist aber schon länger her. Ich bin einfach fasziniert auch von der Idee. Es ist ja so eine Idee, wo man einfach Menschen zeigen kann, was alles so geht, weil man dann plötzlich denkt, hey, das ist ja ein Boot ohne Energie. Natürlich mit Energie, nämlich Sonnenenergie, aber das ist eben diese ganz umweltfreundliche Idee. Es ist so ein Beispielboot und wenn man dann da so lang tuckert und weiß, hey, das macht die Sonne. Die gibt uns ganz viel Energie. Übrigens sehr viel Energie. Ne? Und wenn man sich das dann anguckt, Sonne insgesamt, um einmal eine Zahl zu bringen, 6000 mal so viel, wie wir Menschen alle zusammen verbrauchen, bekommen wir von der Sonne und nutzen sie derzeit zu weniger als 1% im weltweiten Mittel. Also da sind dann auch so Korrekturvorschläge drin.
Sven, als Diplom-Meteorologe hast du tagtäglich mit Wetter zu tun. Du bist ja auch Klimabotschafter und hast da gesagt, ja, du unterstützt das, damit Kinder und Jugendliche ideologiefrei an das Umweltthema herangeführt werden. Wie kann das denn gelingen?
Also ich halte das zunächst mal für ganz wichtig. Also wenn wir dieses Thema wirklich in die Gesellschaft transportieren wollen, dann geht das natürlich für alle Generationen. Aber die jungen Menschen wirklich heranzuführen und zwar auf eine durchaus unterhaltende Wissenschaft übersetzende Art. Da muss keiner aus meiner Sicht stehen mit einem erhobenen Zeigefinger, mit einer missionarischen Vorstellung oder irgendwie, wie gesagt, einer Ideologie, sondern es geht einfach darum zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Ich halte es auch in den Schulen für ganz wichtig, dass man in dem Unterricht, ich kenne das noch, da gab es ein bisschen im Physik, ein bisschen im Chemieunterricht, ein bisschen im Ethikunterricht, ein bisschen im Biologie, Biologieunterricht und so weiter. Und ich bin eigentlich der Meinung, wir bräuchten ein Pflichtfach, was alles diese Themen gemeinsam bearbeitet, behandelt, kindergerecht, jugendgerecht, je nachdem, wo man sich dann befindet. Und ich versuche auch immer noch einen Aspekt, mache ich übrigens für alle Generationen, wir dürfen bei aller Ernsthaftigkeit, und wir haben keine einfache Zeit, wenn wir im Moment rausgucken, wir sehen Krise über Krise, wir haben einen fürchterlichen Krieg, wir haben gleichzeitig eine Inflation, die hoch ist, wir haben eine Energiekrise, über allem thront, nachdem wir Corona so halb überstanden haben, diese fürchterliche Klimakrise. Man darf trotz allem aus meiner Sicht den Humor nicht verlieren. Nicht naiver, dummer Humor, sondern Humor, um Köpfe aufzumachen. Und ich sehe jedes Mal, wenn Leute bei meinen Vorträgen mal lachen, auch mal entlarvend lachen, dann geht anschließend was. Da bringe ich viel mehr Themen unter und dann freue ich mich.
Vor allem wichtig, wenn wir dann auch über uns selber mal lachen können, ist das entlarvende
Lachen. Ganz wichtig, ne? Ganz wichtig.
Du bist ganz viel unterwegs, du hältst Vorträge, du bist Autor. Und wenn ich mir so die Titel deiner Bücher angucke, also von Besser machen bis zu Zieht euch warm an, es wird noch heißer. Also es macht so den Eindruck, als würden die Buchtitel doch auch eindringlicher. Wobei man den Eindruck hat, jetzt, ich meine, hier scheint die Sonne, die Menschen freuen sich, dass nach dem langen, kalten Frühjahr es endlich mal warm wird. Du nicht auch?
Ja, natürlich. Wir dürfen uns auch freuen. Ich will dann auch im Wetterbericht, jetzt haben wir ein langes Wochenende, dann will ich auch in den nächsten Tagen mal sagen, hey, das ist gut. Aber gleichzeitig müssen wir eben auch sehen, in wie vielen Regionen Deutschlands es jetzt schon wieder viel zu trocken war oder vielmehr ist. Und vorher, wir hatten einen April und lange einen Mai sehr wechselhaft, insbesondere im Westen. Im Osten Deutschlands, in einigen Städten, Leipzig ist ein Beispiel, war es noch nie so trocken in einem Mai wie in diesem Jahr. Das vergessen wir dann oft. Und ich merke auch einen Paradigmenwechsel bei den Menschen. Das war bisher immer so. Da war im Wetterbericht nur die Suche nach der Sonne ganz wichtig. Wann kommt wieder schönes Wetter? Mittlerweile ist die Hauptfrage, die an mich gerichtet wird, Herr Blöger, wann regnet es endlich wieder? Und da merke ich, in unseren Köpfen ändert sich was und das ist wichtig.
Wie ist es denn überhaupt, wenn du hier angeradelt kommst mit deinem Fahrrad? Wirst du permanent angesprochen? Sven, wie wird's Wetter?
Es kommt relativ häufig vor. Aber mittlerweile haben die Leute gemerkt, dass mein Hauptmetier eigentlich der Klimawandel ist. Das ist ja schon seit vielen Jahren, wirklich dieses Thema zu übersetzen. Denn das Entscheidende, im Grundsatz haben wir ja kein Wissensproblem. Wir haben ein Handlungsproblem. Wir sehen das, wenn wir alte Sendungen, ich habe das kürzlich gerade gemacht, habe eine alte Sendung mir im Internet angesehen von Heumer von Dittfurt. Unser aller Vorgänger in Sachen Wissenschaftsjournalist in den 70ern, in den 80er Jahren, vielen älteren Zuhörerinnen und Hörern noch bekannt. Da gibt es eine Sendung von 1978, ist 45 Jahre alt. Wenn man die heute guckt, ja okay, die Krawatte ist vielleicht ein bisschen nachdenkenswert, aber dann hört man inhaltlich genau die Sachen, die wir heute auch hören. Und jetzt werden die Dinge haptisch, was uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Und es geht hier um das fühlbare extreme Wetter, die Unwetter, die Starkregenfälle, die Trockenheit auf der anderen Seite, die Hitze, das Pulverisieren von Hitzerekorden, nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Das fühlen wir und darum wachsen unsere Sorgen. Was wir noch nicht so richtig hinkriegen, ist daraus etwas zu machen, Dinge zu verändern.
Sag mal, deine Leidenschaft für die Themen, für die du brennst, wir haben es ja eben gehört, für das Klima, für das Wetter. Wie ist das bei dir eigentlich entstanden?
Ich bin als kleines Kind immer schon wild auf dem Balkon rumgehüpft und musste immer jeden Blitz bei jedem Gewitter gucken. Unser Balkon guckte nach Westen und ich war fasziniert. Ich habe diese ganzen Wetterbücher gelesen, ich glaube 1 Milliarde Mal. Ich habe auch allen anderen, wurscht, ob sie es wissen wollten, erzählt, was da drin steht. Aber glaube ich, so unaufdringlich, dass viele das tatsächlich interessant fanden. Also man kann ja auch nerdig anstrengend werden. Das habe ich irgendwie immer in die Waage bekommen und ja, es ist irgendwie ein Wettergehen in mir drin. Guck mal, jetzt muss ich gerade kurz sagen, jetzt kommt hier ein Ruderer vorbei bei einer leichten Brise. Ist das nicht schön hier?
Das ist super. Und diese leichte Brise ist natürlich auch perfekt. Du bist eigentlich mit dem Boot jetzt über die vergangenen Tage sehr bekannt geworden. Nicht mit diesem Solarboot hier auf der Donau in Ulm. Auf welchem Boot bist du gewesen?
Ich war jetzt auf einem etwas, aber ja, also einem kleinen Schiff mit dem wunderbaren Namen Sea Venture. Das hieß früher mal Bremen, da kann man jetzt nachgucken. Das ist ein Schiff, da passen 150 Leute drauf. Und wir haben Island umrundet. Ich bin gerade gestern wieder nach Hause gekommen und sehr viel Natur angeguckt. Ich habe dort auch ein bisschen Vortrags wie würde man ein Verb jetzt bilden?
Und du bist Vortragsreisender.
Ich wollte gerade sagen, vortragsvortragend, aber das klingt irgendwie sehr seltsam, gewirkt und habe ein bisschen über Wetter und Klima. Ja, das kann man auch auf dem Schiff tun. Das ist ein relativ umweltfreundliches Schiff. Allerdings muss man sagen, dass man natürlich immer so ein bisschen darüber nachdenkt. Aber gerade auch Leute, einen selbst eingeschlossen, die mal in dieser Weise unterwegs sind, auch für diese Themen zu sensibilisieren in einem Umfeld wie auf Island. Ich fand das hochreizvoll, auch die Veränderungen auf Island zu sehen, aber dann wieder ein Land zu sehen. Ich möchte jetzt nicht alle nach Island schicken, weil ich möchte ja da auch nochmal ab und zu hin. Ich war jetzt das 6. oder 7. Mal auf dieser fantastischen Insel. Also es müssen nicht immer alle da sein, aber ich sage trotzdem, geht mal nach Island, ist schön.
Ja, es scheint ja bei manchen Zielen tatsächlich so zu sein, dass aufgrund des Klimawandels die Leute dort hingezogen werden. Also damit wirbt Island sogar ja auch und sagt, naja, das Klima verändert sich, also kommen Sie nochmal schnell vorbei und gucken Sie bei uns an. Und dadurch boomt Island als Trendziel.
Ja, das boomt tatsächlich, weil man natürlich auch viel machen kann. Man muss immer ein bisschen schauen. Das ist immer so eine Überlegung, die ich auch habe. Ich bin ja beispielsweise auch sehr gern in den Alpen unterwegs, habe ja auch ein Buch über die Alpen mal gemacht. Wir müssen schon schauen, dass wir nicht zu viel Tourismus zu dicht hinbekommen. Also wie organisieren wir das, dass die Reisen immer noch faszinierend sind, dass die Natur nicht überbelastet wird. Ich erlebe das manchmal auch, dann wird irgendwie ein Fotoplatz definiert und dann kommt das Social Media, Instagram, Foto, mach hinreisen und dann sind Hunderttausende von Menschen und trampeln alles platt. Also wie organisieren wir uns hier in schlauer Weise? Aber dorthin zu gehen, auch die Dinge zu sehen, die Veränderungen zu sehen in der Natur, auch mit Isländern zu sprechen. Ich habe jetzt sehr viel Feedback bekommen, dass Leute, die da 50, 60 Jahre in einer Region leben, dass die mal erzählt haben, wie sie diese Veränderung beim Schnee wahrnehmen, auch wie man in den Alpen die Veränderung wahrnimmt, durch die Gletscher, durch das fehlende Wasser, durch die Trockenheit. Das muss auch in die Köpfe, um dadurch dieses Bewusstsein und daraus dann eine Haltung zu erschließen. Ich glaube, da muss es hingehen.
Kannst du für uns alle, die jetzt nicht so schnell nach Island kommen, vielleicht so ein Bild mitgeben, was sich bei dir sehr eingebrannt hat?
Das ist für mich immer das riesigste Problem, weil ich nehme alles immer so gesamthaft wahr. Für mich sind natürlich der Blick auf Gletscher, also wir kennen ja alle noch den, Achtung, Eyjafjallajökull, den Ausbruch, das haben wir damals schon geübt und gelernt. Nee, Eyjafjallajökull. Dieses das habe ich jetzt also ganz viel geübt und Isländer nicken mir mittlerweile zu. Ich kann natürlich kein Isländisch, aber das ist es. Nochmal die Geschichte dieses Berges, den Vatnajökull, den großen Gletscher sich anzuschauen, die Wasserfälle zu sehen, aber einfach Natur sich anzugucken, das hilft aus meiner Sicht auch wahnsinnig für den eigenen Kopf. Und zwar im Hinblick auf Entschleunigen. Wir tun uns immer so schwer, wenn wir dieses Klimathema aufmachen und irgendwann sehr schnell bemerkt haben, aha, da müssen wir ja Dinge verändern. Und dann verbinden wir das sofort mit Verzicht und dann kriegen wir so einen pubertären Widerstand. Nein, Verzicht, das wollen wir auf keinen Fall und das muss irgendwie anders gehen. Ich weiß auch nicht, wie das mit Verzicht ist. Das Wort gefällt uns nicht. Aber Entschleunigung, das finde ich ein spannendes Wort. Und wenn man nach Island geht oder auch in andere Regionen, das geht auch in den Alpen, sich zu entschleunigen, das ist auch eine Form des Verzichtes, nämlich auf ganz viel Stress und Hektik und schneller, weiter, höher, mehr. Unser drehendes Hamsterrad, was uns so gerne irgendwie dem Burnout entgegenfliegen lässt, wo ich mich immer frage, wo kommt das her, dass wir das so machen? Und wenn wir diese Entschleunigung mal in uns wirken lassen, dann finde ich, ist dieser Verzicht auf ganz viel ganz schnell plötzlich ein riesiger Gewinn. Entschleunigung gleich Gewinn. So müssen wir übersetzen. Ich glaube, so müssen wir an die Sache gehen. Dann wird vieles einfacher.
Sag mir, wo die Bäume sind. Sven Plöger, das ist eine Kapitelüberschrift in deinem aktuellen Buch. Und das ist wirklich faszinierend, weil du so viele Fakten zusammenpackst. Und so stammen mit 8 Milliarden Tonnen nahezu 20% des global freigesetzten CO2 aus Waldbränden. Kannst du uns erklären, warum die Zahl der Waldbrände einfach so rasant gestiegen ist?
Also das ist zunächst mal das, was man, wenn man die Zahlen zusammenträgt, wirklich richtig als Schreck bemerkt, weil man im ersten Moment zwar unsere Wälder sieht. Wir haben das ja gesehen in Deutschland jetzt durch die langwährende Trockenheit. Wir hatten 5 Jahre quasi Dürreverhältnisse, trotz des Jahres 2021 mit der Flutkatastrophe. Das war im deutschen Schnitt gerade mal der Durchschnitt in Niederschlagssachen. Das heißt, wir lieben ja unsere Wälder, wir schätzen unsere Wälder. Plötzlich sehen wir die vertrocknenden Bäume. Das ist auch wieder was, wogegen wir uns Sorgen machen. Und dann haben wir in den letzten Jahren ja insbesondere in den Mittelmeerraum geguckt. Aber wenn man dann weitergeht, also auch das, was in den USA, insbesondere Richtung Kalifornien passiert ist, an Waldbränden, was auch viel passiert ist in Sibirien. Dort haben sich die Flächen einfach vergrößert, weil wir immer häufiger Wetterlagen haben. Wie gesagt, haben wir auch erlebt, wo wochenlang ein Hochdruckgebiet an Ort und Stelle liegt. Sommer, volle Einstrahlung. Wir tragen im Moment als menschliche Gesellschaft 3,3 Watt auf jeden Quadratmeter durch unser Verhalten mit ein. Mal 511 Millionen Quadratkilometer. Ich sehe dich gerade, klack, klack, klack.
Ja, das kriege ich nicht zusammen.
Nicole Köster rechnet 511 Millionen und das in Quadratmeter umrechnen, Kilometer. Da kommt eine Riesenzahl raus. So, das heißt, es steckt mehr Wärme drin. Die Hochs halten länger an. Hat übrigens auch mit dem Rückzug des Eises in der Arktis zu tun, dass das so ist, weil sich unsere Höhenströmung verändert. Und wenn dann eben wochenlang die Trockenheit da ist, die Böden trocknen aus, die Wälder, möglicherweise das Holz, einfach auch abgestorbene Teile des Waldes, das brennt dann wie Zunder.
Und Wir hören es ja oft, dass im Osten die Waldbrandgefahr größer ist. Auch aktuell ist das schon wieder im Wetter drin. Sind wir denn hier im Süden des Landes besser geschützt?
Ganz grundsätzlich hängt es natürlich, um das mal zu sagen, von der Wetterlage ab. Aber es ist tatsächlich so, der Osten Deutschlands ist kontinentaler geprägt als der Westen, ganz im Prinzip. Das heißt, wir haben hier im Süden, im Südwesten einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit, noch häufig im Mittel vom Atlantik. Das wird nach Osten dann immer weniger. Wir haben weiterhin in unserer Nähe die Alpen. Wir haben aber auch eine bergige Region hier bei uns, Alp natürlich, Schwarzwald. Dadurch quellen dann die Quellwolken in die Höhe. Schauergewitter sind häufiger die Folge. Ist übrigens nicht optimal, wenn die wie derzeit oft tagelang stehen bleiben, ne? Und stehen bleiben, das, nicht tagelang, stundenlang, stehen bleiben, dann haben wir einfach ein Gewitter, was an dieselbe Stelle ganz viel Regen bringt und benachbart möglicherweise keinen. Dann haben wir vertrocknete Böden und auf einen Schlag sehr viel Wasser drauf. Das kann der Boden nicht aufnehmen. Oberflächlich werden gute Bodenteile noch weggeschwemmt. Trotzdem, wir haben hier mehr Niederschläge, der Osten kontinentaler. Insgesamt schon weniger, das kann man im Klimamittel schon feststellen. Und weil wir jetzt auch wochenlang wieder Hochs nördlich von uns haben, dann haben wir östliche bis nordöstliche Winde, da kommt dann trockene kontinentale Luft. Und deswegen ist, und das sagen auch die Klimamodelle für die Zukunft, der Osten tatsächlich gefährdeter noch als unsere Region in Sachen Trockenheit.
SWR1 Leute live. Wir sind auf der Donau auf dem Solarboot mit Diplom-Meteorologen Sven Plöger. Heute unser Gast. Gäste sind dazugekommen und das war schön. Da hätte ich die SWR1 Hörerinnen und Hörer gerne als Mäuschen dabei gehabt, wie ihr gleich ins Fachgespräch dann übers Segelfliegen eingestiegen seid. Sven, wie lange bist du schon in der Luft?
Also im Moment bin ich ja auf dem Boot und nicht in der Luft. Ich gehe manchmal in die Luft, aber seit 34 Jahren, ich habe es gerade mal ausgerechnet, wir haben jetzt 2023, 1988, habe ich meinen ersten Flug im Segelflugzeug gehabt und habe gesagt, wow, das ist einfach so toll. Ich wollte das immer machen. Ich wollte das schon mit 13 machen. Ab da darf man tatsächlich anfangen mit Sondergenehmigung, ab 14 sowieso, aber jetzt kommt dieser Satz, schau mir in die Augen, Kleines, da wirst du sehen, die sind nicht so perfekt. Und damals wurde die Dioptrienzahl dann korrigiert, als ich 21 war. Mit 21 konnte ich beginnen, das war 1988. Und ein tolles Hobby.
Aber man sieht jetzt nichts. Wie viel Dioptrien hast du? Du hast eine Brille und da ist immer, ich sehe, dass da Gleitsicht drin ist.
Ja, das ist keine Gleitsicht, das ist eine Bifokalbrille. Ach. Und ich habe schon ein paar Dioptrien. Also ich kann gegen einige gewinnen und deswegen durfte ich nie beruflich werden, was ich damals werden wollte, nämlich Pilot. Früher hatte man da ganz strikte Regeln, 0,75 Dioptrien war die Grenze zu meiner Zeit, ist heute anders. Deswegen durfte ich das nicht. Für Privatpiloten war 3 Dioptrien lange die Grenze. Ich bin da leicht drüber und dann wurde die Grenze auf 5 erhöht, da war ich dann deutlich drunter und das bedeutete, ich konnte starten und weil das ein Kinderwunsch war, ich habe so unglaublich viel Zeitungen ausgetragen, um Geld zu bekommen, um mir das Segelfliegen zu finanzieren, dass ich dann sehr euphorisch war, als ich startete und ich habe den ersten Flug, weiß ich noch wie heute, der war Anfang Juni, also am 3. Juni 1988 mit Lehrer und am 31. Juli des Jahres und ich war nur an Wochenenden draußen auf dem Platz, war mein erster Alleinflug. Was übrigens immer wehtut am Hintern. Ja, weil warum es gibt da so ein Ritual. Man kriegt den berühmten Klopfer aufs Heck. Und alle, die da sind, hauen dann zu nach dem erfolgreichen ersten Alleinflug. Und das wusste ich dann noch 10 Tage lang, dass der also an dem Tag war.
Man die sah Dresche das hat man sich verdient, dann. Ja, das darf man das, an der Stelle wahrscheinlich sagen.
Das genießt man dann auch.
Spannend ist es dann wirklich, wenn die Segelflieger aufeinandertreffen. Das Thema Wetter ist sofort da. Ihr habt jetzt gerade darüber gesprochen, dass gerade für Segelfliegen die Wetterlage so besonders ist. Was macht die so besonders?
Also sagen wir mal, wir brauchen ja Thermik. Ne? Also wir brauchen einfach aufsteigende Luft. Wir nennen das übrigens Bart. Das hat nichts mit der Gesichtsbehaarung zu tun, sondern das ist ein sich drehender Luftschlauch, der, weil die Luft am Boden erwärmt wird, warme Luft steigt auf, eben aufsteigt und das nutzen wir aus und treten dann in diesen rotierenden Bart ein und können so Höhe gewinnen. Und das Schönste ist das, was wir jetzt sehen, also auch was viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sehen können in Baden-Württemberg, sind die kleinen Quellwolken. Und das sind die besten, die es gibt, weil die markieren den Bart. Die zeigen nämlich die Stelle, bis zu der die Luft aufsteigt, dann irgendwann wird das, Achtung, Kondensationsniveau erreicht. Die Luft ist dann gesättigt mit dem Wasserdampf. Je kälter die Luft wird, desto weniger Wasserdampf passt rein, also kondensierter. Man sieht eben Tröpfchen, also eine Wolke. Und das heißt, wir fliegen immer zu diesen Wölkchen und wissen, da geht es irgendwie hoch.
Peter aus Dettingen hat uns eben schon verraten, ist gestern bis zum Bodensee runtergeflogen. Gibt es bei dir so Regionen hier, wo du sagst, oh, da fliege ich ganz besonders gerne drüber, da staune ich immer noch, wenn ich da unterwegs bin?
Also was natürlich wirklich ganz toll ist, ist die Schwäbische Alb, weil das ist so eine Kante, da kann man also auf- und abfliegen bis zum... Ja, man kommt sehr weit. Also man kann auch bis Thüringen fliegen, wenn man will, noch drüber hinaus auch. Und das ist schon toll, ohne Motor die Kräfte der Natur so zu nutzen. Ich bin ja auch Gleitschirmflieger.
Ultraleicht, glaube ich, auch noch.
Das habe ich auch noch gemacht. Im Moment mache ich das nicht aktiv. Gleitschirm, ich habe ja das Schweizer Brevet gemacht. Ich bin ja lange Zeit in der Schweiz gewesen. Und da habe ich dann gedacht, ja, du musst auch in der Schweiz Gleitschirm fliegen. Und da hat viel Freude gemacht, da im Alpstein. Also viele kennen das mit dem Sentis, Blick Richtung Bodensee. Und wenn du da oben fliegst, das ist übrigens für mich ein ganz toller Punkt. Wir hatten es vorhin mal vor einer guten halben Stunde, mit dem Thema Entschleunigung. Wenn ich im Gleitschirm sitze und gucke runter,
ist die Entschleunigung sofort da.
Das ist Entschleunigung pur. Und durch das Runtergucken, durch das Sehen, wie klein Dinge unten sind, habe ich plötzlich in mir drin immer das Gefühl, du kannst mal reduzieren, auch im Sinne, man hat ja mal Auseinandersetzungen, man hat mal Streitigkeiten. Die werden vor diesem Hintergrund, vor diesem Blickwinkel, alles, was uns stresst, wird so klein und so winzig. Du kommst zurück, du landest mit dem Gleitschirm, bist grundzufrieden. Also für mich ist das so ein Zufriedenheitsproduzent, sowas zu machen.
Die Ulmer, Sven, das hast du gesagt, die stehen wann auf?
Um 11. Um 11 kamen plötzlich einige hier an und vorher waren wir noch sehr unter uns.
Mit Sven Flöger sind wir nämlich live hier auf dem Solarboot Ulm auf der Donau. Also spontan bietet sich noch die Gelegenheit, dabei zu sein. Bis um 12 senden wir von hier. Und du hast eben mal von der Arktis gesprochen. Und das Thema liegt dir ja auch sehr am Herzen. Jetzt haben wir gehört, die Tage der Weltklimarat sagt eine eisfreie Arktis bis Mitte des Jahrhunderts vorher. Zwischen 2030 bis 2050 könnte die Arktis im Sommer eisfrei sein. Jetzt kommst du als Experte und sagst, das ist nichts Neues. Warum?
Also es gab immer schon viele Studien. Es gibt jetzt wieder neue Studien, die das im Grunde bestätigen. Wir hatten vor langer Zeit, wenn man mal 25 Jahre zurückgeht, da hieß es oft, um das Jahr 2080 wird die Arktis eisfrei sein im Sommer. Das ist auch wichtig dazu zu sagen. Und da gab es aber dann schon erste Studien, als ich vor langer, langer Zeit ein Buch geschrieben habe. Das hieß Gute Aussichten für morgen. Ich wollte noch den optimistischen Teil reinbringen. Das tue ich übrigens weiterhin immer sehr intensiv, weil mir so wichtig ist, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben bei all diesen Dingen, auch bei all diesen Krisen, die wir haben, die auch schwer sind, die wir verdauen müssen und wo wir uns manchmal so am Rand dessen befinden, wo wir sagen, Mensch, da haben wir gar keine Kontrolle mehr über diesen Krisenmodus, alles liegt übereinander, wir können es nicht sequenziell abarbeiten, hat mich viel beschäftigt. Aber als ich dieses Buch machte, und das ist 16 Jahre her, gab es bereits Studien, die darauf hinwiesen, dass es sein könnte, dass wir zwischen 2030 und 2050 das schon erleben werden. Das steht da dann schon drin. Wie gesagt, habe ich vor 16 Jahren geschrieben und wenn ich dann jetzt heute eine ganz neue Studie mit genau dieser Aussage höre, sage ich, ja, so ganz neu ist das noch nicht, aber es bestätigt sich jetzt mehr und mehr, dass halt selbst die Forscher, die, sagen wir mal, auf der mahnendsten Seite gewesen sind, sind heute weit hinter dem, was tatsächlich stattfindet. Das heißt, diese Veränderungen, die wir in unserer Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre, bis hin zur Lithosphäre teilweise beobachten, die sind deutlich schneller, als wir das vor Jahrzehnten noch angenommen haben.
Du stellst dann ja eine Theorie auf und ich glaube, da ist viel dran. Du sagst nämlich, den meisten Menschen ist die Wärme einfach lieber als die Kälte. Wenn es jetzt beim Klimawandel andersrum wäre, beschreib doch dieses Szenario
mal. Ja, ich habe tatsächlich mal ein bisschen drüber nachgedacht, was finden wir gefährlicher? Es heißt ja auch in der Klimageschichte immer, Wärme ist Optimum, Kälte ist Pessimum und wir empfinden das auch alle so. Also ich kenne weniger Leute, die in die Eiseskälte in den Urlaub fahren, als die, die sagen, ich möchte ins Warme fahren. Und das liegt uns eben mehr und deswegen sind auch Ängste und Sorgen vielleicht erst in der zweiten Kategorie zu merken, weil wenn wir die Hitze haben, gerade auch unsere Städte, teilweise 9 Grad in Hitzewellen im Sommer, wärmer als die Umgebung durch die hohe Versiegelung, wir werden älter in Europa, für die Menschen eine Belastung, dann spüren wir plötzlich, Hitze ist auch nicht gut. Wir haben die Nachrichten von Pakistan vom letzten Jahr, wo es wochenlang 50 Grad im Schatten gehabt hat, da verlieren wir auf Dauer tatsächlich Lebensraum, weil das kann der Mensch nicht mehr wegschwitzen, also ohne Hilfsmittel, Klimaanlagen kann man da nicht existieren. Wenn man all diese Dinge sich überlegt, dann haben wir immer dieses Gefühl, erst im zweiten Schritt zu merken, wie gefährlich Wärme ist. Und Kälte, da haben wir immer Sorge für. Wir müssen uns anziehen, wir stellen uns vor, so eine richtige Eiszeit. Wenn die jetzt käme, der Klimawandel durch uns ausgelöst, habe ich überlegt, wäre eine Eiszeit. Ich glaube, wir würden uns natürlicherweise mehr Sorgen machen und wir würden möglicherweise intensiver dagegen vorgehen. Und ich habe auch mal geguckt, es sind ja diese kleinen Zahlen, die oft groß sind, wo Menschen auch Schwierigkeiten haben. Wenn man zum Beispiel sagt, die Atmosphäre erwärmt sich bis Ende des Jahrhunderts möglicherweise um 3 Grad, dann sagen ganz viele Menschen, ja, so 3 Grad, ob es morgens 13 oder 16 hat, ist mir gerade egal.
Zahlen
und 16
sind erstmal so abstrakt,
ist auch besser.
Genau.
Ja. Sie sind abstrakt. Und es geht aber hier nicht ums Wetter, sondern ums Klima und es geht um etwas Globales. Und da ist 3 Grad viel. Ich habe mal geguckt, am Ende der letzten Eiszeit, um diesen Rückwärtsgang nochmal einzulegen, vor 11.000 Jahren war es auf diesem Globus 3 bis 4 Grad kälter als heute. Eine 3 bis 4 Grad kältere Welt bedeutet aber, dass zum Beispiel alle Alpentäler voller Eis sind. Also 3 Grad Veränderung oder auch 4 nach unten würde bedeuten, in Ländern wie Österreich und der Schweiz würde kein Mensch leben können, weil alles voller Eis ist. Berlin wäre hunderte von Metern unter Eis, auch für den politischen Alltag ja ganz anders als heute. Skandinavien 2-3 Kilometer unter Eis. New York 1,5 Kilometer unter Eis. Das ist eine 3 bis 4 Grad kältere Welt. Das heißt, wenn eine 3 bis 4 Grad kältere Welt eine ganz andere Welt ist als unsere heutige, dann ist es logischerweise so, dass eine 3 bis 4 Grad wärmere Welt auch eine ganz andere ist als unsere heutige. Und das müssen wir uns bewusst machen. Kleine Zahlen haben hier eine riesige Wirkung. Und ich glaube, das ist nicht jeder und jedem zu jedem Zeitpunkt immer klar.
In Ulm sind wir. Besuch ist aus Neu-Ulm gekommen. Christian ist eben vorbeigekommen. Wie hast du davon erfahren, dass wir heute hier sind?
Ich habe im Radio SWR1 Leute gehört und mitgekriegt, dass Sven Plöger hier auf dem Boot ist und bin dann einfach spontan hier vorbeigekommen.
Super. Keine Arbeit heute?
Keine Arbeit heute.
Alles richtig gemacht bei dem Wetter. Hervorragend. Also, hier lässt sich richtig gut schnacken. Sven, du bist jetzt mit den SW1-Hörerinnen und Hörern hier richtig ins Gespräch gekommen. Bist gerade gefragt worden, Herr Plöger, gehen Sie denn auch in Schulen? Das ist so wichtig. Deine Antwort?
Ich gehe in Schulen und das finde ich toll, wie auch Kinder und auch Jugendliche zuhören. Ich versuche immer Geschichten zu erzählen, also natürlich inhaltlich getriebene Geschichten und das dann zu verbinden. Man muss immer gucken, die Altersstufen sind sehr unterschiedlich. Neulich hatte ich zum Beispiel mal eine Situation, da waren gleichzeitig Schüler, die noch in der Grundschule waren, mit Schülern bis hinauf in die Jahrgangsstufe 12. Und das ist dann irgendwann sehr schwierig, wenn also da ein 7-Jähriger und ein 17-Jähriger oder auch Jährige sitzt, das zusammenzubringen. Also was für mich immer wichtig ist, man muss es aufbereiten, so wie das für die Jahrgangsstufe passt. Und ich freue mich immer darüber, dass manchmal tatsächlich dann Schülerinnen und Schüler zu mir kommen und sagen, hey, das war mal total interessant, wir haben ja was gelernt und das ist ja so spannend. Und ja, ist gut.
Ist das bei dir Talent? Ist es Vorbereitung? Du kommst ja auch hier mit dem Menschen ganz direkt ins Gespräch. Ist es die rheinländische Art? Was ist es?
Ich weiß es nicht. Ich bin halt ein Rheinländer. Ich kann ja nichts dafür. Ich weiß nicht. Ich bin tatsächlich, eher Menschen zugewandt, glaube ich. Es gibt ja solche und solche Menschen. Und was mich immer schon begeistert hat, weil ich es eben auch selber erfahren habe, wir haben mal vor 1,5 Stunden mal über Holmar von Ditfurth gesprochen, der damals als Wissenschaftsjournalist die Welt erklärt. erklärt hat. Ich fand das immer total toll, auch andere Kolleginnen und Kollegen, die das total toll können. Und das hat mich auch immer gereizt. Also wie erzählt man eine Geschichte spannend? Wie vermittelt man Zusammenhänge? Und dann finde ich es einfach nett, mich mit Menschen zu unterhalten, ne? Weil es ist ja auch für mich immer der Input. Also auch ganz vieles, was ich zum Beispiel in dem Buch Zieht euch warm an, es wird noch heißer gemacht habe, war auch zu beachten durch meine Vorträge. Ich habe so viel Kontakt mit Menschen, ich habe so viele Mails auch nach den Wetterberichten, wo mich die Leute fast mittlerweile nur noch nach Klimazusammenhängen fragen, was mich sehr freut, weil das Thema ist, für das ich brenne. Wenn ich das dann erlebe, dann habe ich sehr schnell auch einen Input, also auch einen Frage-Input. Ich kann einfach sehr gut heute beurteilen, was interessiert die Menschen, weil das ist das, was die mich am häufigsten fragen, und das habe ich deswegen auch ins Buch geschrieben.
Wir wollten darüber sprechen, wo es dich hinzieht hier in der Region. Wo können dich denn die Menschen in Ulm und um Ulm und um Ulm herum ab und zu antreffen?
Und du meinst, das würde ich jetzt verraten.
Ah, nein, ja, auf dem Solarboot auf jeden Fall. Ja,
nein, man findet mich tatsächlich an mehreren Stellen. Ich gehe einfach unheimlich gern mal durch die Stadt. Ich bin auch gern im Fischerviertel, da kann man sich schön mal irgendwo hinsetzen und irgendwo dann auch genießen. Also Ulm finde ich eine ganz tolle Stadt, weil sie hat für mich genau die richtige Größe. Ich brauche gar keine Millionenstadt, weil wenn ich mich auf mein Rennrad setze, brauche ich dann immer so lange, bis ich draußen bin. In Ulm bin ich ganz schön schnell im Grünen und habe aber auch eine Stadt, die richtig was zu bieten hat. Insofern bin ich ja auch schon seit 1996 da, also das ist schon ein Augenblick, fühle mich hier sehr wohl. Aber auch dieses Rausgehen ins Grüne, das ist für mich immer ein ganz, ganz großer Aspekt. Und insofern ja, muss man Schnitzeljagd machen, und wenn man das macht, findet man mich hier und da.
So Rausgehen ins Grüne, gibt es dann Geheimtipp, wo du sagst, naja, 96 bin ich schon hier gewesen, habe ich aber auch erst nach vielen Jahren entdeckt?
Man merkt natürlich auch, dass du schon lange Radio machst und geschickt Dinge hinterfragen kannst.
Geheimtipps. Man fragt ganz gerne mal
nach. Ich verstehe das. Das Wort Geheimtipp, da steckt das Wort geheim.
Wenn ja, ich der den Bürger jetzt lässt sich eben nichts entlocken, ne?
Punkt, Punkt, Punkt. Nein, genießt einfach Ulm ganz insgesamt. Es gibt auch schöne Seen. Man kann sich auch da zum Beispiel draußen an dem Pfuhler See mal schön legen, nicht? Und da die Natur genießen. Lauter solche Sachen kann man machen. Jetzt kommt, glaube ich, gerade ein Boot vorbei.
Ich glaube, ein Geheimtipp, ne, fährt gerade an uns vorbei. Genau, richtig. Das ist, glaube ich, was man unbedingt machen kann.
Ja.
Sieht nämlich richtig toll aus hier, ein Bötchen. Sie sitzen alle im Schatten und schippern ganz entspannt über die Donau. Und eine Runde haben wir noch bei uns mit der Sven Leute live hier vom Solarboot. Mal gucken, was ich so noch aus Sven rausbrockeln kann.
Ja, da bin ich auch neugierig.
Hier kommen auch Trendsportler vorbei. Was haben wir gerade gesehen, Sven?
Das war Langlauf auf Rädern. Also es sah sehr gut aus. Der Mann, ich habe mir nur ein bisschen Sorgen gemacht. Wir haben ja hier so eine Stromleitung, da haben wir so einen kleinen Hügel liegen. Und er guckte sich dann kurz zur Seite um zu schauen, was hier ist. Und ich war hoffnungsfroh, dass er dann gesehen hat, dass da dieser Hügel ist. Weil sonst hätte das einen Sturz ergeben. Das wünsche ich ja keinem.
Ja, hier kommen viele SW1-Hörerinnen und Hörer vorbei, die sagen, sie ihre Themen dann auch noch unterbringen wollten. Hatten wir gerade einen Herrn, der sagte, Mensch, mach doch bitte noch Werbung für die Ulm-Weltwoche. Die startet nämlich am 17. Juni. Da geht es auch um das Thema Zukunft. Also du bist hier in einem Ort gelandet, da macht man sich viele Gedanken um die Zukunft. Das kriegst du ja auch regelmäßig mit.
Definitiv. Ulm ist eine Region, wo ganz viele Menschen sind, auch aus dem Mittelstand, mittelständische Unternehmen, wo ich auch viel Kontakt zu habe, wo ich wirklich spüre, da ist etwas, wo auch die ältere Generation, nicht? Viel Mittelstand ist ja auch letztendlich so, dass Geschäftsführer noch ein Alter haben, was schon etwas höher ist.
Die Säule unserer Wirtschaft.
Ja, das ist auch so. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass wir sehen, dass wir da ganz große Hebel haben. Der Kollege eben war jetzt aus dem Seniorenrat, als er die Woche vorstellte und gleichzeitig aber auch gesagt hat, da sind zum Beispiel auch Vertreter von Fridays for Future. Wir sehen das generationenübergreifende, weil das halte ich für ganz wichtig bei diesem Thema. Wir dürfen uns nicht nachher darin versteigen, dass sich die verschiedenen Generationen dann angreifen, ne? Dann haben wir nachher so eine Vorwurfswelt, ne? Da bist du schuld und da bist du schuld und du machst ja auch nicht das. Das nutzt uns ja exakt nichts. Und insofern, dass man sich zusammentut und generationenübergreifend sich dem Thema annimmt, und da passiert wirklich viel in Ulm.
Trotzdem geht es ja darum, die Welt nicht nur dystopisch zu sehen und düster in die Zukunft zu blicken, sondern mit den Chancen, Motivation zu bringen. Das ist, glaube ich, etwas, was dir auch ganz besonders im Herzen liegt.
Also das war für das Buch, zieht euch warm an, es wird noch heißer, wirklich zentral wichtig zu sagen, wo soll es eigentlich hingehen? Weil wenn ich mit Dystopie und Apokalypse Ende, so als ganz schweres, schlechtes Gefühl, dann kann ich eher erreichen, dass die Leute ganz aufgeben und sagen, naja, dann lohnt sich sowieso nicht mehr, wir haben doch eh keine Chance. Und dann wird plötzlich der Realismus der Pessimismus. Und das ist das Schwierigste, was man tun kann. Wir müssen Optimismus erhalten. Es ist nicht immer leicht und Optimismus darf auch nicht naiv sein. Naiver Optimismus ist, oh ja, vielleicht zieht der Kelch an uns vorüber, die Klimaforschung hat das irgendwie alles falsch ausgerechnet. Das ist naiver Optimismus. Optimismus muss generiert werden in den Chancen und Möglichkeiten. Wenn wir zum Beispiel mal sehen, wir haben ja politisch das 1,5-Grad-Ziel ausgerufen, immer gegenüber der vorindustriellen Revolution, das ist also der vorindustriellen Zeit der industriellen Revolution, 1850 bis 1900, 1,5 Grad, 1,2 haben wir schon, im Moment laufen wir auf 2,7. Das ist schlecht. Wir haben aber die Stellschrauben nach den Klimakonferenzen für 2,1 in der Hand. Die kennen wir jetzt schon. Wir müssen es nur machen. Und das muss man vermitteln.
Und dieses Machen, wo können wir da ansetzen? Also Plastikmüll ist zum Beispiel Deutschland sehr weit vorne mit 40 Kilo. Da sehen die Schweden besser aus mit 24 Kilo pro Jahr und pro Kopf. Wo würdest du ansetzen? Was ist deine spontane Empfehlung?
Also es gibt ganz viele. Da haben wir in dem Buch auch wirklich viel zusammengearbeitet. Ich darf kurz meinen Co-Autor für diesen Teil nennen, denn da hat er maßgeblich mitgewirkt. Andreas Schlumberger, Biologe und ganz fantastisch in der Recherche gewesen, mit ganz vielen tollen Ideen. Das war für mich also ein Fest, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und einer der Punkte, die ich auch eingebracht habe, war die Nutzung des Internet und auch unser berühmtes Streamen. Wir transportieren, und zwar Ältere wie Jüngere, ganz viele Fotos und Videos durchs Netz. Und das fliegt nicht durch die Luft, sondern ganz viele große Server müssen laufen und die brauchen Energie, die müssen gekühlt werden, damit das geht. Mittlerweile ist die Emission durch das Nutzen des Netzes, durch das Streamen, weitaus größer als die der Fliegerei. Aber ich sage manchmal, tut euch zum Beispiel mal zusammen, wenn Jugendliche zum Beispiel streamen, es ist ja oft, auch bei Älteren, 10 Leute streamen alle den gleichen Film, gucken nebeneinander. Guckt zu 10 ein Gerät an, 9 Geräte aus, hat man 90% Energie gespart. Da kann man schon anfangen.
Und hat auch noch eine Gemeinschaft.
Das ist eben das besonders Schöne.
Dann herzlichen Dank, Sven Plöger, heute bei uns auf dem Solarboot in Ulm. Vielen herzlichen Dank und toll, dass Sie SWR1-Hörerinnen und Hörer hier spontan vorbeigekommen sind. Vielleicht können wir Sie auch mal hören.
Einmal brüllen.
Hey. Alle gesagt, ins Radio wollen wir nicht. Ja. Aber klatschen klappt.
Die
also danke fürs
hier.
Zuhören. Einen schönen Mittag. Bis dann.
Danke, Nicole.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.